Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Hans-Jürgen Bartsch weiß ja, dass ihr bei uns am liebsten Parcels oder Get Well Soon auf Nova hört. Aber wie steht's eigentlich mit der klassischen Musik? Zieht ihr euch die auch schon mal rein? So richtig fein rausgeputzt am Sonntagabend in edlem Tuch und Zwirn? Vorsicht, Vorsicht, wenn ihr das macht, gibt's Ärger von unserem Vortragenden heute im Hörsaal.
Die klassische Musik ist keine Kunst mehr. Die klassische Musik ist schon lange gestorben. Aber als faulender und vergammelnder Zombie hat sie noch ein langes Leben vor sich. Die klassische Musik ist inzwischen wie ein eingefrorenes musikalisches Genre. Die Dinge müssen so sein, wie sie schon immer waren. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das alles selbst abschafft, aber die meisten tun so, als gehe es ewig so weiter.
Moritz Eggert hält gar nichts von der klassischen Musik heutzutage und er bezeichnet diejenigen, die solche Konzerte besuchen, als Spießer. Dabei ist er selbst Musiker und Komponist und die klassische Musik ist sein großer Lebensmittelpunkt. Wie passt das zusammen? Freut euch schon mal, was da alles gleich auf euch zukommt. In brillanter Redeform schmettert Eggert die Mozart, Bach, Schubert und sogar die Wagner-Aufführungen in Bayreuth gleich mit in die schwarze Abfalltonne. Er dreht unser Hirn in die entgegengesetzte Richtung. Denn klassische Musik ist Mist. Richtiger Schrott, verstaubt, verdreckt, verklebt. So sein Tenor. Lust zuzuhören? Ich hab's gern gemacht. Professor Moritz Eggert, Vorbereitung der Atopie. Ein Vortrag in 6 Teilen.
Man darf über Musik auch mal sprechen. Und das ist eigentlich ein bisschen der Inhalt dieses Vortrags. Wie geht es weiter zum Beispiel mit dem, was mich jetzt persönlich ganz besonders betrifft, zeitgenössische Musik? Vielen von Ihnen ist das vielleicht ein Fremdwort, was das eigentlich genau ist. Manchmal ist das so Musik, bei der man das Radio gerne ausmacht. Das ist immer so ein beliebtes Klischee. Ich schreibe diese Musik und mache mir natürlich Gedanken, wie müsste so eine Musik aussehen heute? Und das ist ein bisschen der Inhalt dieses Vortrags in 6 Teilen. Krimi-Fans unter Ihnen werden die Struktur sehr, sehr schnell durchschauen. Der lange Abschied. Man tut sich immer schwer damit, das Ende von irgendetwas anzukündigen. Meistens kommt das Ende später, als man denkt. Und kommt es früher, hat man das normalerweise nicht vorausgesehen. Dennoch möchte ich es hier aussprechen, weil es wahr ist und weil es notwendig ist, die ganze Bandbreite dieser Wahrheit zu erkennen. Das, was wir als klassische Musik bezeichnen, ist nicht tot. Nein, es ist vollkommen sinnlos. Ich muss differenzieren. Klassische Musik, wie wir sie im Moment verstehen und vor allem vermitteln, ist sinnlos. Künstlerisch abgestorben, wie ein nicht mehr funktionierendes Glied, ein Kropf, ein Geschwulst, womöglich am Hintern einer überreichen, dekadenten und gleichzeitig immer dümmeren Gesellschaft. Wie oft haben wir schon gehört, die klassische Musik sei am Ende, sie sei tot, sie sei nicht mehr zu retten. Gleichzeitig überschlagen sich Neurologen mit immer neuen Beweisen, dass das Spielen klassischer Musik intelligenter macht und die Kinder in noch genialere Leistungsdrohnen verwandeln wird. Ich weiß nicht, was von beiden ich unheimlicher finde. Die Zeichen sind zu lesen und sie sind eindeutig. Die klassische Musik ist schon lange gestorben, aber als faulender und vergammelnder Zombie hat sie noch ein langes Leben vor sich. Ich schreibe, spreche hier als Akademiker und viele, viele Akademien, ich auch, bilden zusammen jedes Jahr hunderte von hervorragenden jungen Musikstudenten aus und viele davon werden alles geben, um dem widerlich faulenden Untoten der Klassik immer wieder mit neuem Leben und neuer Energie zu füllen. Aber mit jedem neuen internationalen kleinen Klavierwettbewerb in der Toskana stirbt die klassische Musik. Mit jedem ARD-Preisträger stirbt die klassische Musik. Und mit jedem Echo-Klassik-Preisträger stirbt die klassische Musik nicht nur. Man schleudert sie auf die Erde, tritt sie mit einem grell lackierten Stiefel in die Fresse und dreht den Absatz herum. Und wenn dann noch André Rieu und David Garrett hinzukommen, wird es eine richtige Leichenschändung, denn dann kommt noch der Tatbestand der Vergewaltigung hinzu. Ich rede jetzt nicht von schwindenden Publikumszahlen oder leeren Konzertsälen. Das ist nämlich nicht das Problem. Ich finde es geradezu pervers, die Bedeutung von etwas am kommerziellen Erfolg festzumachen. Genauso wie es pervers ist, sozialen Status von Menschen mit deren inneren Werten zu verwechseln. Wir wissen alle, dass ein mächtiger Politiker nicht notwendigerweise ein edler Mensch ist. Und wir wissen auch, dass ein Stadionkonzert vor 60.000 Zuschauern keinerlei künstlerische Bedeutung haben kann. Warum messen wir also den Wert von Musik allein an den verkauften Eintrittskarten? Ich rede auch nicht vom ergrauenden Publikum, denn das war schon vor 100 Jahren ergraut und da ging es der Klassik noch ziemlich gut. Nein, man hat die Leiche der Klassik hübsch geschminkt und sie auf einen Thron gesetzt und vor diesem Thron kriechen die letzten Bildungsbürger dieses Landes und tun Buße, denn sie glauben, dass man dann in den Himmel kommt, was auch die Hölle auf Erden sein kann. Es mag Sie überraschen, nachdem ich all dies gesagt habe, dass ich Ihnen ein Geständnis machen muss. Ich liebe klassische Musik. Und zwar aus tiefstem Herzen, heiß und innig. Ich liebe sie nicht, weil sie so schön klingt, sondern weil sie zu den erhabensten Leistungen der menschlichen Kultur gehört. Es ist dies auch keine enttäuschte Liebe. Ich spiele sehr gerne klassische Musik. Ich bin auch nicht frustriert. Ich kann davon leben. Ich habe mein Leben einer Idee von klassischer Musik gewidmet und dies nie bereut. Und ja, ich möchte auch meinen Studenten diese Liebe nahebringen. Rede mit ihnen über die exquisiten Subtilitäten von Schumann, die himmlischen Inspirationen von Mozart, die überragende Meisterschaft von Stravinsky. Ich wünsche mir auch, dass es diese Musik weiterhin gibt, dass sie verstanden wird, dass sie gut gespielt und vor allem gut und aus den richtigen Gründen geliebt wird, weil sie Möglichkeiten eröffnet, den Geist erweitert und unser niedriges Dasein zu transzendieren vermag. Aber ich mag diese Musik nicht mehr klassische Musik nennen. Denn für mich ist das keine klassische Plastik, die ich ins Museum stelle, sondern sehr, sehr lebendige Musik. Aber wenn es so weitergeht wie jetzt, wird das irgendwann nicht mehr der Fall sein. Die klassische Musik der Zukunft wird eine schicke Musique d'Ameublement sein, einem BMW-Werbespot unterlegt. Das ist schlimmer als das Museum. Die klassische Musik wird benutzt. Man muss die Musik von Wagner, von Beethoven, von Brahms gemacht haben, sagt man zu einem jungen Dirigenten. Man muss sie genommen haben, am besten mit einem richtig guten Orchester, das zum eigenen Beischlaf der selbstverliebten Verzückung gut aufspielen kann. Und um sich zu beweisen, muss man über diese Musik siegen wie ein Feldherr. Man spricht davon, dass ein Stück gemeistert werden muss. Solches Vokabular wird nirgendwo anders benutzt. Dirigenten wie zum Beispiel ein Thielemann wollen nicht musizieren, sie wollen triumphieren auch. Das ist ein nicht ganz kleiner Unterschied zu dem früheren Ideal des Kapellmeisters, der vielleicht noch ein klein wenig Demut der Sache gegenüber in den Konzertsaal mitnahm. Warum die klassische Musik ein hoffnungsloser Fall ist? Sie ist nicht mehr lebendig, weil sie ein Genre ist. Ein Genre ist etwas Feines, vor allem, weil es sich in unserer suchmaschinisierten Welt leicht einordnen lässt. Ich lese Krimis, also empfiehlt mir Amazon Krimis. Ich lese Science Fiction, also empfiehlt mir Amazon Science Fiction Romane. Das sind Genres. Jedes Genre hat seine Klientel und dagegen ist gewiss nichts einzuwenden. Lebendige Kunst aber ist etwas anderes. Die wirklich guten Krimis, nehmen wir zum Beispiel Raymond Chandler, sind nicht nur Krimis, sondern mehr als das. Sie öffnen neue Türen und neue Fenster. Don Quixote beginnt als Parodie eines Genres, nämlich des Ritterromans, und wird dann zu einem Meisterwerk der Literatur. Edgar Allan Poe ist kein Horrorautor wie Stephen King, denn er erfindet das moderne Horrorgenre quasi im Alleingang. Er ist aber nicht Genre, sondern Begründer eines Genres und das ist ein riesiger Unterschied. In allen Künsten kennen wir den Freiraum einer generellen Bezeichnung. Literatur ist sowohl Genre-Literatur als auch Hochliteratur als auch Trivialliteratur. Wir wissen alle, dass in diesem Haifischbecken der Möglichkeiten viel Schund existiert, aber wenn wir von Literatur sprechen, sprechen wir dennoch von einer lebendigen Kunstform, E-Books hin oder her, einfach weil es einen Bedarf danach gibt, dem Labyrinth unserer Wirklichkeit mittels Wörtern Herr zu werden, dichtend, reimend oder erfindend. In der Literatur existiert ein Hemingway neben einem Handke, ein Albert Camus neben einem Stephen King. Alte Literatur, wie zum Beispiel Goethe, überlebt, weil sie immer wieder neu interpretiert und umgedacht wird, verfilmt, vertont, gespielt, was auch immer. Dadurch ist sie lebendig. Gleichzeitig gibt es einen enormen Bedarf nach zeitgenössischer Literatur, einfach aus dem Grunde, weil Sprache sich ändert, ebenso wie Wahrnehmung sich ändert. Wenn man also das Wort Literatur sagt, denkt man nicht automatisch nur an Homer oder Ovid, sondern man denkt selbstverständlich auch an lebende Autoren von heute. Ebenso die bildende Kunst. Das kann Design, Kunsthandwerk, Kunst am Bau oder Picasso sein, aber zuerst einmal ist es etwas, das aus einem bildnerischen, kreativen Impuls heraus entstanden ist. Wir bewundern alte Kunst, wir bewundern die Sixtinische Kapelle, aber wir wollen nicht allein in Sixtinischen Kapellen leben. Nur wenige von uns umgeben sich allein mit flämischen Gemälden des 17. Jahrhunderts, auch wenn diese sehr schön sind. Wenn wir also von Kunst sprechen, sprechen wir sowohl von Michelangelo als auch von Andy Warhol. Und das ist gut und richtig so. Aber die klassische Musik ist keine Kunst mehr. In ihren Adern fließt kein Blut mehr. Sie schläft, weil sie keinen Herzschlag mehr hat. Die klassische Musik, so wie sie unsere Kultur seit circa 60 Jahren behandelt, ist eine kalte und tote Statue. Nein, sie ist wie der abgefallene Arm einer Statue. Sie kommt mir vor wie amputiert. Sie ist nicht mehr Teil der lebendigen, allgegenwärtigen Musikkultur. Ein amputiertes Glied kann in der Medizin nicht lange überleben, außer man näht es schnell wieder an. Es kann sein, dass es bei der klassischen Musik zu spät ist. Die klassische Musik ist inzwischen wie ein eingefrorenes musikalisches Genre. Ähnlich wie zum Beispiel Dixieland Jazz. Natürlich gibt es nach wie vor Dixieland Jazz und es gibt auch gute Dixieland Musiker. Aber nur ganz wenige würden allen Ernstes behaupten, dass es sich bei Dixieland um eine lebendige, frische und zukunftsweisende Art von Musik handelt. Und sicherlich braucht man eine gewisse Form von Sturheit, um ausschließlich Dixieland-Musik zu hören und zu spielen. Woody Allen schafft es nur, weil er nebenher noch Filme dreht. Natürlich kann man argumentieren, dass klassische Musik ungemein reicher ist als Dixieland, und das stimmt. Aber was hat man ihr angetan? Man hat circa 300 Jahre, mehr ist es definitiv nicht, Musikgeschichte genommen, sich daraus die Rosinen gepickt und diese in Leonard Bernstein, Bernstein eingefroren. In diesem Bernstein kann man unendlich viel entdecken, aber es bleibt eine Archäologie des Eingefrorenen. Klassische Musik ist aus einem einfachen Grund nicht mehr lebendig. Sie ist nicht mehr Teil unserer klingenden Gegenwart. Sie könnte es sein, aber das wissen die meisten Konzertveranstalter nicht mehr und setzen lieber dieselben drei Stücke aufs Programm bis in alle Ewigkeit. Musik unserer Zeit kommt darin nicht vor, außer als Crossover mit Popmusik. Ich bin sicherlich nicht der Erste, der dieses Argument ausspricht, aber solange in Konzerten klassische Musik, circa 1% heutige Musik vorkommt und das meistens als erstes Stück vor der Pause, kann sie nicht lebendig sein. Denn diese 1% sind nichts weiter als dreckiges Alibi. Sie sind das bisschen Putzmittel, das man ab und zu mal auf den Bernstein aufträgt, um ihn vom Staub zu befreien, mehr nicht. Solange dies so ist, ist die klassische Musik ein Genre, das sich nicht mehr weiterentwickeln kann, das in endloser Wiederholung erstarrt und atrophiert ist. Ein Genre ohne Hoffnung auf Belebung, egal wie viel die geschminkten Stars von heute auf ihren Facebook-Seiten posieren und immer mehr Pornostars gleichen. Wer dies erkennt, muss daraus Konsequenzen ziehen. Und von diesen Konsequenzen möchte ich als Nächstes sprechen. 2. Der tiefe Schlaf. Oft werde ich auf Partys gefragt, was ich eigentlich für Musik mache. Diese Frage ist für mich immer sehr schwer zu beantworten, denn Musik ist natürlich ein riesiger, quasi unendlicher Begriff. Musik kann erst einmal die Johannespassion sein oder auch die Musik der Beatles. Beides ist Musik. Im Grunde ist es auch ganz gut, dass man beides als Musik bezeichnen kann. Denn natürlich gibt es in allen Arten von Musik populärer Musik, Tanzmusik, Jazzmusik, improvisierter Musik, ethnischer Musik, experimenteller Musik, Filmmusik, zuerst einmal eines, nämlich sehr, sehr viel nichtssagenden Schrott. Das verbindet schon mal alles. Aber in jedem dieser Genres kann es gleichermaßen Herausragendes geben. Für mich gibt es keinerlei Qualitätsunterschied zwischen der Musik der Beatles und dem Gesamtwerk von Stockhausen. Ich wüsste sogar, was ich persönlich lieber mag. Was soll ich also antworten? Sage ich, ich mache klassische Musik, dann denkt man gegenüber, ich spiele Mozart und Bach. Was zwar auch stimmt, aber eben nicht nur stimmt. Sage ich neue Musik, denkt man gegenüber hundertprozentig, ich schreibe Popmusik. Sage ich, dass ich eine andere neue Musik mache, nämlich die neue Musik mit großem N, muss ich erst einmal lange erklären, was für ein Untergenre eines Untergenres der klassischen Musik das eigentlich ist und dass das alles irgendwie mit Adorno zu tun hat, den mein Gegenüber vielleicht auch nicht kennt. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Party und Ihr Gegenüber erzählt Ihnen, er züchte Hunde. Sie fragen, was für Hunde? Und er sagt, Pekinesen. Sie sagen, ach, das sind doch diese kleinen Hunde. Und er sagt, nein, Sie täuschen sich. Ich züchte nordafghanische, fleckig gescheckte Riesenpekinesen. Die sind etwas größer als die südindischen Riesenpekinesen, aber kleiner als die honduranischen Riesenpekinesen, die aber nur zwischen dem 40. und 41. Breitengrad zu finden sind. Wenn Ihnen Ihr Gegenüber nun die nächsten 3 Stunden über die nordafghanischen, fleckig gescheckten Riesenpekinesen erzählt, können Sie sich vorstellen, wie mühsam und langweilig es ist, einem Nicht-Eingeweihten zu erklären, was neue Musik mit großem N ist. Neue Musik mit großem N ist aber Teil der klassischen Musikkultur. Sie ist auf ausgebildete Musiker angewiesen, die fleißig an unseren Akademien studiert haben und sich über den angebotenen Lehrplan hinaus ins Zeug gelegt haben. Und damit ist die neue Musik genauso ein Teil der schlafenden klassischen Musik, weil sie aus ihr hervorgeht. Ich mag die klassische Musik nicht mehr im Dornröschenschlaf sehen, abgesondert von den aktuellen Entwicklungen in der Musik. Und damit meine ich keineswegs nur die Entwicklung der klassischen zeitgenössischen Musik, was ohnehin ein viel zu umständlicher Begriff ist. Nein, ich meine die Entwicklung in der gesamten Musik. Es gibt so etwas wie die Summe aller Musik auf diesem Planeten. Und diese Summe umfasst, genau wie vorher erwähnt in der Literatur, Hochkultur, Popkultur wie Subkultur. Alle diese Musikkulturen können aber relevante Entdeckungen, neue Ästhetiken, neue Klänge enthalten. Die Hochkultur ist sogar weniger Auslöser des Neuen, eher dessen besonders raffiniertes Sprachrohr. Denn in der Hochkultur können Dinge auf eine Weise verfeinert und untersucht werden, die in der populären Kultur nur selten zur Verfügung steht. Komponisten wie zum Beispiel Schubert und Mozart haben die Volksmusik ihrer Zeit sehr wohl gekannt, aber auf unglaubliche Weise überhöht und dabei hinter die Fassade des reinen Gebrauchs geblickt und das zutage gefördert, was uns als Menschen im Innersten berührt. Dies ist aber ein beständiger Prozess. Man kann nicht einfach behaupten, dass hier jetzt etwas erreicht wurde, dass man jetzt permanent in die Vitrine stellen kann. Auch Mozart und Schubert sind nicht etwa ewig. Das ist die größte Lüge des Bildungsbürgertums, sondern sehr wohl vergänglich, wenn man sie nicht immer wieder mit dem heutigen Blick konfrontiert. Im Theater reibt man sich immer wieder an der Sprache und der Ästhetik der Vergangenheit. Es gibt neue Übersetzungen alter Stücke, einen ästhetischen Diskurs. Man ringt immer wieder darum, zum Beispiel einen Goethe heute verständlich zu machen. Was auch bedeutet, dass man ihn verfilmt, rappt, meinetwegen auch zum Musical macht. Um Goethe zu verstehen, braucht es also die Übertragung ins Heutige. Das ist keine Schande. Und Goethe selber hätte diese ständige Neuinterpretation sicherlich gefallen. Natürlich wird nicht jedes neue Theaterstück in den Kanon übergehen. Und vielleicht wird es auch nur eine Saison lang gespielt. Aber das ist überhaupt nicht wichtig. Denn ohne diese neuen Stücke ist auch ein Goethe nicht lebendig. Es überrascht also nicht, dass im Theater das Verhältnis alte und neue Stücke ungefähr 50-50 ist, was sicherlich ein sehr guter Zustand ist. Bei der klassischen Musik dagegen sieht es definitiv anders aus. In den Opernhäusern dominieren immer dieselben wenigen Stücke und es wird schon als Wagnis angesehen, ein etwas unbekannteres, natürlich altes Stück zu machen. Uraufführungen neuer Werke dienen nicht etwa dazu, diese ernsthaft ins Repertoire zu holen, sondern vor allem dem Prestigegewinn von Intendanten und Dramaturgen und, seien wir mal ehrlich, auch den Komponisten. Man feiert es kurz ab, diskutiert es ein bisschen im Feuilleton, aber das neue Stück ist letztlich ein ungebetener Gast in der Galerie der schönen Mumien mit Namen Zauberflöte oder Aida. Als Komponist fühlt man sich dann ein wenig wie Tom Cruise in Eyes Wide Shut. Man besucht die geile Orgie, gehört aber nicht wirklich dazu. Wenn alleine die idiotische Manie ein Ende haben könnte, dass jedes, aber auch absolut jedes Opernhaus, egal wie klein, auch mal den eigenen Ring der Nibelungen stemmen will. Es wäre so viel Platz wie noch nie für Neues. Aber nein, irgendwann wird es nur noch den Ring der Nibelungen geben, überall. Aber niemand wird ihn mehr verstehen. Ich bin ziemlich sicher, dass schon heute niemand im Bayreuther Leitungsteam auch nur annähernd den Ring versteht. Sonst würden sie sich nicht so krampfhaft an die jeweils aktuellen Kunstkasperl klammern, die gerade so in der Gegend herumwerkeln, in der Hoffnung, etwas Glamour zu erzeugen, der nur darüber hinwegtäuschen soll, dass auch Bayreuth schon lange mausetot ist. Und der Grund dafür ist, dass man dort nur Wagner spielt und nichts anderes. Das tut auch einem Wagner nicht gut. Im Grunde tut es ja niemandem gut, wenn man ihn einbalsamiert. Aber genau das passiert, wenn Nessun Dorma zur Castingshow-Nummer verkommt oder Mozart auf einer CD-Klassik zum Kuscheln veröffentlicht wird, die dann für 99 Cent an der Supermarktkasse beim Aldi zu finden ist. Man kann Klassik nur verstehen als etwas, das in hunderten Jahren Musikgeschichte eine bestimmte Größe und Bedeutung erlangt hat, etwas, das über die Jahrhunderte eine Ausstrahlung erreicht hat, die man immer wieder durch Spiegelung mit dem Neuen erringen will, weil das, was gesagt wird, wahr ist. Aber man kann nur herausfinden, ob etwas wahr ist, wenn man es immer wieder aufs Neue befragen kann. Wenn es dann immer wieder eine Antwort hat, dann ist es wahr. Und diese Wahrheit versteht schon lange keiner mehr der Juroren zum Beispiel eines typischen Klassikwettbewerbs. Denn diese lassen lieber dressierte Pferdchen vortanzen, die brav die Interpretationen vorführen, die sie eh schon erwarten. Würde zum Beispiel ein Genie wie Arthur Schnabel, der im Gegensatz zu den meisten heutigen Klassikstars weder aussah wie ein Pornostar und tatsächlich auch schon mal ein Buch gelesen hatte, heute beim Tschaikowski-Wettbewerb vorspielen, er würde schon in der ersten Runde ausscheiden. Er gehörte aber noch zu einer Pianistengeneration, für die die Interpretation noch mehr bedeutete als nur das brave Abliefern von Noten, sondern etwas war, das errungen wird aus einer Kenntnis des Neuen. Als diese Generation noch aktiv war, war die Klassik tatsächlich quicklebendig. Heute ist sie es nicht mehr. Und das liegt nicht am fehlenden Talent heutiger Musiker. Tatsächlich haben wir enorm talentierte Musiker, auch heute. Aber wie können sie sich entfalten, wenn sie in der Parade der Zombie-Konzerte artig vortanzen müssen, von Flughafen zu Flughafen hetzend, dabei unter enormen Leistungsdruck stehen, stets perfekt und überragend zu sein, aber immer nur Repertoire spielen, das schon Tausende von ihnen exakt fucking gleich gespielt haben. Und dabei zu wissen, dass im selben Moment schon 2 Millionen Chinesen bereitstehen, sie abzulösen. Die Frage ist doch, kann so überhaupt noch authentische, wahrhafte Kunst entstehen? Nein. Nein, nein. Ich denke, wir haben es hier nur noch mit dem Schatten von Wahrheit zu tun, der höhlengleichnismäßig an eine Wand projiziert wird. Aber das Licht ist schon lange erloschen, weil man die Flamme nicht mehr am Leben hält. Daher wünsche ich mir einen Ritter, der das Dornröschen klassische Musik nicht nur aus ihrem Schlaf befreit, sondern sie mit einem Tritt in die Wirklichkeit befördert. 3. Leb wohl, mein Liebling. Aber was muss dieser Ritter noch alles erledigen? Im Theater spricht man gerne den Satz »Kill your darlings«, wenn es darum geht, sich von einer geliebten Idee zu verabschieden, die aber in einem bestimmten Kontext, zum Beispiel der Bühne, nicht so funktioniert, wie ursprünglich intendiert. In unserem Musikleben gibt es sehr viele Darlings, die wir mit gutem Grund lieben, die aber schon lange nicht mehr funktionieren, wie sie eigentlich sollten. Wir haben in Deutschland die wunderbarsten Opernhäuser, die feinsten Orchester und Musikhochschulen in fast allen großen Städten und sogar in kleinen wie Trossingen. Aber irgendetwas scheint nicht mehr zu funktionieren, denn diese Institutionen, die wir uns eigentlich locker leisten können, sind unter beständigem Beschuss. Orchester fusionieren links und rechts, was wiederum bedeutet, dass der Konkurrenzdruck für Musikstudenten noch höher wird, denn wenn inzwischen eine Flötenstelle in einem Orchester frei wird, könnten die Applikanten eigentlich gleich einen Lottoschein ausfüllen, denn eher gewinnt man da, als dass man diese Stelle bekommt. Als kleine und picklige Schwester der klassischen Musik betrifft dies auch neue Musik mit großem N. Zahllose Festivals oder Konzertreihen wie Donaueschingen oder Musica Viva sind von der Kooperation mit Rundfunkanstalten abhängig, die nach wie vor nach Modellen agieren, die in den 50er Jahren perfekt und modern waren, heute aber immer fragwürdiger sind. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das alles selbst abschafft, aber die meisten tun so, als gehe es ewig so weiter. Es ist relativ sinnfrei, hier Schuldige anzuprangern. Die Gründe für diesen schleichenden Niedergang, und er kann durchaus noch ein paar Jahrzehnte weiterschleichen, denn immerhin sind wir ein recht reiches Land im Moment, sind so vielseitig, dass sie nicht nur mit einer neuen und extrem ungebildeten Politikergeneration zu tun haben, obwohl es diese definitiv gibt. Viele von uns kämpfen leidenschaftlich gegen diesen Verfall. Und auch ich tue dies gerne und mit Überzeugung. Aber manchmal frage ich mich, ob es nicht richtig wäre, sich von ein paar liebgewordenen Gewohnheiten zu verabschieden. Dazu gehört auch eine Hinterfragung des klassischen, wie auch neue Musikbetriebes, wie er im Moment funktioniert. Damit meine ich übrigens nicht, dass dieser durch die öffentliche Hand gefördert wird. Dies finde ich im Sinne unseres großartigen europäischen Erbes absolut sinnvoll und richtig. Ohne Förderung des Staates gäbe es keine griechische Philosophie, keine Sixtinische Kapelle, kein Johannes Sebastian Bach. Man muss nicht ständig eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen, wenn es um größere Dinge geht. Man muss nicht ständig darüber diskutieren, wie viel jetzt ein Platz in der Oper den Steuerzahler kostet. Aller möglicher Scheiß kostet den Steuerzahler etwas. Kinder stellen keine steuerlich absetzbare Quittung für die Liebe zu ihren Eltern aus. Und wir sollten auch nicht ständig von allem, was wir lieben, einen finanziellen Nutzwert erwarten. Das C-Dur-Streichquintett von Schubert hat keinerlei Geldwert. Aber jeder, der es einmal gehört hat, ist für immer ein anderer Mensch geworden. Darum geht es doch. Echter Wert kann nicht in Geld gemessen werden. Geld ist ein reines Tauschmedium. Es ist tatsächlich weniger real als eine Mazurka von Chopin. Geld hat nichts mit mir zu tun. Es geht mit jedem mit, der gierig genug ist. Die Mazurka von Chopin hat aber mit mir zu tun, mit meinem Innersten. Und das ist wahrer Wert. Ich bleibe dabei. Jeder Euro, den ein Staat für Kultur und Bildung ausgibt, ist gut ausgegeben und genauso essentiell wie jeder Euro, der für Ernährung und Gesundheit ausgegeben wird. Denn wenn wir nicht mehr wissen, wofür wir leben, ist das Leben selber fragwürdig und wir sind nur noch Räder in einer Produktionsmaschinerie, die keinen individuellen Ausdruck, keine Exzentrik, keinen Humor, keine Abweichung duldet. Wir müssen uns den Raum der Fantasie, diesen wilden, unermesslichen Raum ohne Grenzen, immer wieder leisten, denn ohne ihn sind wir überhaupt keine Menschen, sondern nur noch Räder im Getriebe. Es ist die Pflicht jeden Staates, diesen Kulturraum zu bewahren. Bildung, und dazu gehört auch kulturelle Bildung, macht uns nicht zu besseren Menschen, aber vielleicht zu klügeren Menschen. Und der klügere Mensch fragt nach, bevor er gegängelt wird, geht nicht so gerne im Gleichschritt der dumpfen Propaganda, versteht vielleicht auch den Andersdenkenden, fürchtet weniger das Fremde. Dazu trägt auch Musik bei. Denn Musik kennt, Klischee, keine Grenzen. Mit Musik können wir in jedes Land reisen und jedes Land kommt auch zu uns, nicht nur die neue Welt von Dvořák. Aber dennoch, muss alles so weiter wursteln wie bisher? Brauchen wir immer komplexere Tarifverträge für Chöre und Orchester, solange bis jegliches Arbeiten unmöglich wird? Brauchen wir Musikhochschulen, die nichts anderes tun, als ihre Studenten darauf vorzubereiten, ihre Rolle in einem Spiel zu spielen, das seit den 50er Jahren absolut gleich gespielt wird, obwohl wir schon längst nicht mehr in dieser Zeit leben? Irgendwann wird es ganz sicher fast keine Rundfunkorchester mehr geben und auch keinen Rundfunk mehr, wie wir ihn kennen. Irgendwann werden Opernhäuser in der Form, wie sie momentan existieren, nicht mehr aufrechterhalten werden können, zumindest nicht mehr in der großen Zahl wie jetzt. Ein Großteil der kommenden Generationen wird klassische Musikkultur überhaupt nicht mehr kennenlernen, da sie weder im Fernsehen, das es auch bald so nicht mehr gibt, noch in anderen Massenmedien mehr präsent ist. Diese Musik würde ihnen gefallen, aber sie wissen gar nicht mehr, dass es so etwas gibt. Klassische Musik ist dann ein Spartensender oder zur Begleitmusik verkommen. Schon jetzt spielen die wenigen Klassiksender vor allem unsägliche Scheiße von Hans Zimmer und behaupten, es sei irgendwie Klassikradio. Nur noch eine verschwindend kleine Zahl von jungen Menschen aus gutem Hause wird überhaupt noch etwas von klassischer Musik mitbekommen. Die zahllosen Menschen mit Migrationshintergrund schon mal gar nicht, denn die behandeln wir aus irgendeinem Grund nach wie vor wie Gastarbeiter, obwohl sie ganz sicher hier bleiben werden und dies auch schon seit Generationen tun. All dies ist natürlich kein Grund aufzugeben, ganz im Gegenteil. Wir müssen uns aber von dem Gedanken verabschieden, dass Klassik so zu funktionieren hat, wie sie bisher funktioniert hat. Ein radikaler Abschied ist nötig. Ganz viele aufgeschwemmte und degenerierte Darlings müssen dran glauben, da hilft nichts. Wir müssen wieder auf die Straße. Wir müssen wieder Erlebnismöglichkeiten für tolle Musik schaffen. Wir müssen kämpfen, wir müssen frech sein. Es wird eine Art Krieg gegen die Ignoranz und die Dumpfheit sein, aber es ist ein guter Krieg. Ein Krieg ohne Opfer, sondern mit lauter Überlebenden. Nein, aus tiefem Schlaf erweckten. Diesen Krieg kämpfe ich gern, scheiß auf all die anderen Kriege. Aber welche Rolle spielt hier die Musik mit großem N? 4. Die kleine Schwester. Ich habe gerade von der pickligen kleinen Schwester der klassischen Musik gesprochen. Willkommen neue Musik mit großem N. Willkommen E-Musik. Willkommen Avantgarde. Ich kenne diese picklige kleine Schwester sehr gut, denn ich gehöre zu ihr. Habe brav an Kompositionswettbewerben teilgenommen, mich um Stipendien beworben, mich im Deutschen Komponistenverband und in der GEMA engagiert, mein Diplom gemacht, mein Meisterklassenpodium. Ich bin nach Donaueschingen gepilgert, nach Darmstadt, habe Kompositionskurse in aller Welt besucht und mich mit jungen, pickligen Komponisten aus aller Welt ausgetauscht, war selber einer. Ich hasse diese Welt der kleinen Schwester nicht. Tatsächlich ist die kleine Schwester viel hübscher, als sie auf den ersten Blick aussieht. Auch sie kennt Schönheit, Grazie und Charme. Aber es ist ein bisschen ein versteckter Zauber, der von ihr ausgeht. Sie hat eine dicke Hornbrille, so wie ich. Manchmal ist sie ein bisschen blass, weil sie nicht so viel rauskommt auf die Straße. Beim Tanzen steht sie an der Wand, die Arme verschränkt, ein Schmollmündchen ziehend. Sie will aufgefordert werden, würde aber nie von selber tanzen. Sie ist ein Nerd oder ein Geek, um zwei neusprachliche Begriffe zu verwenden. Sie weiß sehr viel, ist aber auch extrem konservativ in ihren Ansichten. Die Dinge müssen so sein, wie sie schon immer waren. Bestimmte Dinge können nicht mehr gemacht werden, andere müssen gemacht werden, sonst gehört man nicht dazu. Leider ist meine kleine Schwester neue Musik manchmal sehr spießig, obwohl ich sie wirklich lieb habe. Sie fördert beständig Neues, sie fordert es, zieht aber genau dieselben Kleider an, die vor 50 Jahren oder mehr in Mode waren, vielleicht mit einem neuen Muster, mehr nicht. Irgendwann wurde mir klar, dass es eben nicht nur die Welt meiner kleinen Schwester gibt, ja, dass diese Welt sogar wahnsinnig klein und eng ist. Und in dieser Enge wird selbst das Gute und Interessante irgendwann zum Gefängnis. Das war der Moment, als ich ihr auf Wiedersehen sagte. Es war kein leichter und auch kein schneller Schritt. Er vollzog sich schleichend, quasi allmählich. Irgendwann stellte ich fest, ich bin mehr woanders als bei meiner kleinen Schwester. Vielleicht gehört dies zum Erwachsenwerden, dass man sich der Heimatlosigkeit radikal aussetzt und das freie, Unbekannte sucht. Ich mag meine kleine Schwester neue Musik nach wie vor. Manchmal lädt sie mich ein und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Wir trinken dann Kaffee oder stoßen auf die alten Zeiten an. Aber ich weiß, dass andere Herausforderungen warten, andere Dinge möglich sind. Das Problem meiner kleinen Schwester ist, dass sie eigentlich so viel könnte. Sie müsste einfach nur ein bisschen mehr raus aus ihren vier Wänden. Solange dies aber nicht so ist, ist sie nichts weiter als die kleine Schwester der klassischen Musik. Man bemerkt sie kaum, weil sie so klein ist. Manche sagen, dass die kleine Schwester eigentlich schon gar nicht mehr richtig dazugehört zur alten, fahlen, großen Schwester klassischer Musik, dass sie eigentlich auf eigenen zwei Beinen stehen sollte. Aber sie funktioniert nach wie vor nach den Gesetzen, die auch die große Schwester geprägt haben. Und das ist das Problem. Kleine Schwester, ich sage dir, geh ein bisschen hinaus, geh spielen, Spiel in einer anderen Welt. Verlasse den Ort, an dem du dich aufhältst. Und jetzt spreche ich zum ersten Mal von dem Wort, aus dem sich der Titel dieses Vortrags bildet, atopisch. Atopisch heißt ortlos, ohne Ort. Man kann daraus, und so wurde es in der griechischen Philosophie auch verwendet, als außerordentlich begreifen. Sei atopisch, Sister. 5. Playback. Gerne gibt man den neuen Medien die Schuld am Niedergang von eigentlich allem außer Apple und Google. Neue Medien haben aber leider etwas Zwingendes. Wenn es sie einmal gibt, gehen sie nicht wieder weg. Irgendwann gab es einmal keine laufenden Bilder, vor etwas über 100 Jahren. Dann lernten sie laufen und sie laufen bis heute und werden auch weiterlaufen. Irgendwann einmal gab es kein Internet und man hatte noch Zeit für andere schöne Dinge oder glaubte es zumindest. Nun kann jeder mit jedem chatten und muss dabei noch nicht einmal mehr kommunizieren. Aber auch das wird nicht mehr weggehen. Natürlich ist immer die Frage, wie geht man mit etwas um? Wir lernen gerade in diesem Moment, wie man mit den neuen Medien umgeht. Viele von ihnen sind wirklich noch recht neu. Im Moment benutzen wir sie vornehmlich, um Dinge zu kopieren und zu verbreiten. Tausendfach, millionenfach, seien es Shakespeares gesammelte Werke oder Pornos, vor allem natürlich Letzteres. Was damit einhergeht, und das hat Walter Benjamin schon sehr richtig vorhergesehen, ein gewisser Verlust von Aura, zum Beispiel eines Kunstwerks, aber auch von Menschen, zum Beispiel Politikern. In letzterem Fall könnte man sogar sagen, Gott sei Dank verlieren Politiker Aura. Vielleicht bleiben uns zukünftige Hitlers erspart. Dafür haben wir aber dann Berlusconis. Und da die Kopie im digitalen Zeitalter vom Original nicht mehr zu unterscheiden ist, gibt es auch kein Original mehr. Aber gab es das je? Gab es nicht vielmehr Ideen, Visionen, Aufbrüche? Ist die Mona Lisa wirklich noch ein Original oder vielleicht die Idee eines Originals? War sie je ein Original? Das sind alles Fragen, die wir uns heute stellen müssen. Der Klassik-CD-Markt hat unter der Kopie sehr gelitten. Was aber nie gelitten hat, ist das Live-Konzert, das eigentlich eine Blütezeit erlebt. Das Problem ist, dass man Künstler noch nicht digital kopieren kann. Deswegen müssen sie um die Welt jetten, um überall präsent zu sein. Sie müssen auf Facebook Bilder von sich posten, twittern, den Jahrmarkt der kopierten Eitelkeiten befeuern. Vielleicht sollte man all dies nicht als Wirklichkeit gewordene Schreckensvision empfinden, und ich gebe zu, dass ich manchmal dazu tendiere, sondern mit einer gewissen Ironie nehmen, with a pinch of salt, wie der Engländer sagt. Mitmachen, aber nicht im geringsten ernst nehmen. Und zum Nicht-Ernst-Nehmen gehört auch, dass man nicht dem Glauben verfällt, irgendetwas von diesem Panoptikum der Selbstdarstellung wäre wirklich relevant. Oder vielmehr, die Selbstdarstellung allein, getrennt von Ideen, Inhalten oder Botschaften, ist natürlich nie relevant. Deswegen frisst Pop auch immer seine eigenen Kinder, immer wieder. Und aus der Kotze des Pop entsteht lemurengleich das nächste Kind. Im Internet gibt es den Begriff des Long Tail. Einfach gesagt heißt das, dass sich selbst für den letzten Mist genügend Leute interessieren, sobald man eine möglichst große Prüfsumme zur Hand nimmt. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich in einer Fußgängerzone in unserem Land lange genug herumgehe, werde ich tatsächlich irgendwann jemanden treffen, der ein Fan der Musik des obskuren polnischen Vierteltonkomponisten Wisniewski Grodzki ist. So seltsam und ungeheuerlich dies auch erscheinen mag. Aber vorher muss ich natürlich 50.000 Menschen fragen. Dies hat zur Folge, dass sich im Internet verschiedene Geek-Cultures oder Fankulturen herausbilden zu eigentlich jedem Thema. Briefmarken sammeln, Taubenzucht, Batik, Kronkorken, ja sogar neue Musik mit großem N. Diese Fankulturen geben sich gegenseitig Sicherheit, versorgen sich mit Tipps für Stipendien, laden sich gegenseitig auf die Soundcloud hoch. Der Fehler ist nicht, dass es in Wirklichkeit so wenige sind, das finde ich, wie oben ausgeführt, überhaupt nicht schlimm. Es gibt sehr viele wichtige Dinge in der Menschheitsgeschichte, die erst einmal nur von sehr wenigen Menschen erkannt, bedacht und erdacht wurden. Das bleibt außer Zweifel. Der Fehler In der Geek-Kultur der kleinen Schwester neuen Musik ist aber die Dummheit zu glauben, dass das gegenseitige Anklicken oder Vortanzen auf den gängigen Festivals an sich irgendeine Bedeutung hat. Die hat es natürlich nicht. Einer zweiten, dritten und vierten Moderne, die aber genauso klingt wie die erste Moderne vor 100 Jahren. Und genau aus diesem Grund kommt die kleine Schwester so selten raus aus ihrer kleinen Kammer. Was sie braucht, ist ein Fenster, was sie braucht, ist Sonnenlicht. 6. Das hohe Fenster. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem dunklen Raum mit einer sehr hohen Wand, die den Blick nach draußen versperrt. In dieser Wand sind hunderte von Fenstern, kleine, große, dicke, dünne. Wenn Sie eine Leiter zur Verfügung hätten, welches Fenster würden Sie dann wählen? Ich würde das höchste Fenster wählen. Ich würde auf die letzte Stufe der Leiter steigen und das vielleicht auch kleine, sehr hohe, das höchste aller Fenster wählen, um nach draußen zu schauen. Denn dieses Fenster hat einen entscheidenden Vorteil. Nicht nur kann ich von diesem Fenster sehr weit hinausschauen, weiter als aus jedem anderen Fenster, ich kann von oben auch auf die Fenster unter mir schauen. Im besten Falle sehe ich beides, die Fenster unter mir und die Welt draußen. Darum geht es mir in einer Vision einer atopischen Musik, von der ich hier spreche. Diese Musik hat keinen definierbaren Ort. Sie ist nicht eingerahmt, daher kann man sie nicht einordnen. Das mag ihrer Vermarktung abträglich sein, aber wenn es in der Kulturgeschichte immer darum gegangen wäre, dass etwas sofort von allen schnell verstanden und gemocht wird, wären wir nicht so weit gekommen. Die atopische Musik braucht den wilden Raum der Freiheit. Zu dieser Freiheit gehört auch Freiheit von den Zwängen eines vordergründigen Erfolgs. Die atopische Musik macht aber auch nicht den Fehler, ein Unvermögen, verständlich zu sein, als Ruhmesblatt zu benutzen. Selbstverständlich will die atopische Musik verständlich sein. Sie ist es nur nicht immer sofort für jedermann, weil die Dinge, die sie verhandelt, vielleicht nicht einfach sind. Aber verständlich will sie sein. Auch Schopenhauer, Hegel und Kant wollten unbedingt verständlich sein. Aber nicht alles kann man sofort verstehen. Das Leben nicht und die Liebe schon einmal gar nicht. Trotzdem lebt und liebt man. Die atopische Musik hat keinen Ort und damit auch keinen Stil. Sie ist stillos. Stillosigkeit ist aber der radikalste und künstlerischste Akt überhaupt. Denn Stillosigkeit heißt Grenzüberschreitung. Die atopische Musik steht über den Stilen. Sie amalgamiert alles und sucht nach der Wahrhaftigkeit in allem. Dem Banalen, dem Raffinierten, dem Albernen, dem Kitschigen. Wo kein Kitsch ist, ist auch keine Wahrheit. Aber wo es echte Wahrheit gibt, ist Kitsch kein Kitsch mehr. Deswegen lieben wir Chopin. Die atopische Musik ist in der Lage, auf alle Stile, auf alle Fenster zu schauen. Sie mag in gewisser Weise ihr eigener Stil sein, bildet sich aber nicht das Geringste darauf ein. Denn sie schaut nicht nur nach unten, sondern vor allem nach vorne. Die atopische Musik will immer, zu jeder Zeit und zu jedem Moment die Summe aller Musik sein. Die atopische Musik weiß, dass diese Summe nie möglich ist, da sich unter ihr immer wieder ein neues Fenster öffnen kann, das einen neuen Blick eröffnet. Die atopische Musik ist neugierig und folgt diesem Blick und folgt ihm ohne Vorurteil. Sie entdeckt, ohne zu bewerten. Zur nachträglichen Bewertung ist immer genug Zeit. Insofern handelt die atopische Musik wie ein Liebender, der das Objekt seiner Liebe immer wieder aufs Neue anschaut. In diesem Blick gibt es keine große und keine kleine Schwester, sondern unendlich viele Schwestern, Brüder, Väter, Mütter, Kinder. Und dabei wird es nie langweilig, wie jeder mit Familie weiß. Frank Zappa hat seine erste Band Mothers of Invention genannt. Das fand ich immer einen sehr schönen Namen. Die Mutter der Erfindung, die Mütter der Erfindung. Die reale Welt und die Themen der realen Welt sind aber die größte Mutter der Erfindung, die es überhaupt gibt. Die Mutter aller Erfindungen, Mütter. Lassen Sie uns über die Möglichkeiten einer atopischen Musik sprechen. Sollten wir uns denn entscheiden, eine solche Musik schreiben zu wollen? Ich habe diese Entscheidung schon lange getroffen, aber lange habe ich nicht verstanden, dass ich sie getroffen hatte. Die atopische Musik ist nicht zu verwechseln mit einem Gemischtwarenladen, so wie es der Postmoderne gerne vorgeworfen wird. Die atopische Musik bedient sich nicht, sie dient einer Idee zum Beispiel. Das ist das, was ich mit wahrhaftig meine. Daher kann sie im besten Falle, wenn sie gelingt, nie beliebig sein, höchstens unendlich vielfältig, wesentlich vielfältiger als die vielen, vielen Genremusiken in ihren vielen kleinen Genregefängnissen. Der Schlagersänger würde nie auf den Gedanken kommen, ein wunderbares Lied von Wolfgang Riem zu singen. Wolfgang Riem aber würde auch nie auf die Idee kommen, einen Schlager zu schreiben. Ich glaube, beiden entgeht etwas. Die atopische Musik klingt wie Wolfgang Riem, der einen Schlager schreibt. Die atopische Musik ist bedingungslos unkonventionell und stellt keine neuen Konventionen auf. Der atopischen Musik ist es egal, ob etwas tonal, atonal, polytonal oder spektral ist. Es ist ihr egal, ob etwas melodisch, konsonant, dissonant, harmonisch, disharmonisch und so weiter ist. Da all dies nur Hilfsbegriffe der Ab- und Ausgrenzung sind, die die Wände des eigenen Stilgefängnisses untermauern und die eigene Beschränktheit beweisen. Warum soll ein bestimmter Stil besser sein als ein anderer Stil? Die einzige Frage auf diese Frage ist, keinen Stil zu haben. Die einzige Antwort auf diese Frage ist die totale Atopie, was wiederum auch eine Utopie ist. Denn natürlich gelingt diese Freiheit, von der ich hier spreche, nur ganz, ganz selten. Sie ist kostbar wie eine Blume, die man schützen muss. Die atopische Musik bietet sich aber auch nicht an, unterwirft sich nicht dem billigsten und seichtesten Geschmack, um ein schnelles Geschäft zu machen. Die atopische Musik lügt nicht und macht es sich nicht leicht. Die atopische Musik will nicht schön klingen, sondern kämpft darum, schön klingen zu können. Das ist ein Unterschied. Die atopische Musik ist nicht Eric Whittaker. Die atopische Musik sucht Wahrhaftigkeit. Die Wahrhaftigkeit aber ist etwas Seltsames. Sie ist ganz schwer zu beschreiben. Man kann meistens nur ihre Abwesenheit konstatieren, zum Beispiel bei Justin Bieber. Aber wenn es sie gibt, weiß man es. Die 9. Sinfonie von Beethoven ist wahrhaftig, deswegen überlebt sie die vielen Anschläge, die auf sie verübt werden. Sie ist es, weil es Beethoven um mehr ging, als nur einen Stil zu repräsentieren, erfolgreich zu sein oder bewundert zu werden. Die 9. Sinfonie hat etwas über uns als Menschen zu erzählen. Natürlich kann und muss nicht jedes Stück eine 9. Sinfonie sein, das wäre unerträglich. Ich bin mir aber sicher, dass unsere Welt voller Ablenkungen mehr Platz hat für Inhalte und große Entwürfe, als manch Zyniker glauben mag. Es geht nicht darum, etwas darzustellen, sondern etwas darzulegen. Das ist die eigentliche, heilige Aufgabe des Künstlers, jede Zeit von dem zu heilen, an dem allein sie leidet. Das hat Kurt Schwitters gesagt und es ist mein Lieblingssatz. Ich habe vorhin von der Leiter gesprochen, mit der man das hohe Fenster erreichen kann. Die Leiter der atopischen Musik oder eine ihrer Leitern ist die Notenschrift. Mit der Notenschrift, die noch sehr jung und ganz am Anfang ist, können wir Dinge aufschreiben, die uns bewahrenswert erscheinen. Mit der Notenschrift können wir in alle Länder der Musik reisen. Die Notenschrift ist nicht das Gegenteil der Improvisation, sie ist deren Bereicherung. Nun kann ich nicht nur mit Tönen, sondern auch mit Ideen improvisieren. Mit der Notenschrift konnte Béla Bartók die Volksmusik seiner ungarischen Heimat aufschreiben und bewahren, konnte Messiaen den Gesang der Vögel notieren. Beide waren in ihren Versuchen nicht perfekt, aber totale Perfektion war schon immer der Feind der Fantasie. Daher will die atopische Musik auch nie ein perfektes Produkt sein. Sie will überhaupt kein Produkt sein, sondern die poetische Notiz einer Suche, die in Etappen manchmal einen kleinen Teil der Wahrheit zu finden hofft. Was immer besser ist, als nie nach der Wahrheit zu suchen. Nur dies ist wahrhaftig. Abschließend muss ich sagen, ich weiß nicht, wie die atopische Musik klingt. Denn wenn ich es wüsste, würde ich sofort aufhören zu komponieren. Aber ich weiß sehr genau, wie sie nicht klingt. Sie ist weder die Musik der Experten noch der gröhlenden Massen. Sie ist aber auch nicht der Mittelweg des geringsten Widerstandes. Wie ich schon gesagt habe, die atopische Musik ist die Möglichkeit einer Summe aller Musik. Eine solche Musik versuche ich zu schreiben und ich würde mir wünschen, dass Sie eine solche Musik hören wollen. Danke.
So, jetzt wissen wir auch alle, was Atopie in der Musik ist oder noch nicht ist, sondern werden wird oder werden soll. Eine Summe aller Musik auf diesem Planeten, die gibt es, wie gehört, laut Professor Moritz Eggert von der Münchner Hochschule für Musik und Theater. Vorgetragen hat er am 22. April 2016 an der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.